MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Steckeler.
Willkommen zu einer neuen Folge von MedTalk on Air, dem Podcast von Medical Mountains rund um Medizintechnik, Regulierung und Innovation. Heute geht es bei uns um ein Thema, das die Branche seit Jahren bewegt und das wir auch schon öfters mal bespielt haben. Die MDR, sie lässt uns einfach nicht los. Vor allem geht es aber um das, was jetzt vor uns liegt. Eine mögliche MDR 2.0. Im Dezember hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag zur MDR-Revision vorgelegt. Das Ziel? Vereinfachen, entlasten und gleichzeitig die Versorgungssicherheit in Europa stärken. Unsere erste Einschätzung ist klar, der Entwurf ist grundsätzlich positiv, weil er erstmals zentrale strukturelle Schwachstellen adressiert, die Unternehmen, benannte Stellen und die Versorgung seit Jahren belasten. Aber klar ist auch, es ist jetzt noch kein gültiges Gesetz. Wir stehen ganz am Anfang des politischen Prozesses. Parlament und Mitgliedstaaten erarbeiten derzeit ihre Positionen und danach folgt dann der Trilog, also die Verhandlungen zwischen Kommission, Parlament und Rat. Nach derzeitigem Stand könnte eine formale Annahme frühestens 2027 erfolgen. Aber es bedeutet auch, jetzt ist die entscheidende Phase. Jetzt wird entschieden, was bleibt, was geschärft wird und was vielleicht wieder verloren geht. Genau darüber sprechen wir heute. Was sind echte Fortschritte im Revisionsentwurf? Wo braucht es eventuell Nachjustierung? Und was hat vielleicht auch überrascht? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Anja Richter, Regulatory Affairs Managerin bei Karl Storz. Sie bringt heute regulatorische Praxis, vor allem aber den Blick aus dem Medical Mountains Netzwerk stellvertretend für zahlreiche Unternehmen zusammen. Herzlich willkommen, Anja.
Schön, dass ich hier sein kann. Danke.
Bevor wir jetzt tief in die Inhalte der MDR 2.0 einsteigen, stell dich doch gerne kurz mal persönlich vor, damit sich unsere Zuhörer auch ein Bild machen können, aus welcher Perspektive du heute sprichst. Was ist denn dein beruflicher Blickwinkel auf Regulierung und was hat dich persönlich an MDR-Themen so gepackt, dass du dich seit Jahren damit beschäftigst?
Ja, ich bin RA-Managerin geworden, als der erste Entwurf der MDR erwartet wurde und die Hoffnungen und Befürchtungen, die daran hingen. Seit Beginn meines Studiums vor 25 Jahren habe ich als Schlüsselmotivation schon gehabt, die Fortschritte der medizinischen Welt mitzubegleiten und daran mitzuwirken. Ich habe damals schon gesehen, dass die Power hierfür essentiell im Medtech-Sektor liegt, weil es einfach mit seiner Allgegenwart von Produkten und maximaler Innovationskraft, das war Anfang der 2000er. Die Sicherheit und Leistungsfähigkeit müssen aber dabei immer Triebfeder für diese Produkte sein und die mangelnde Proportionalität und Kausalität im regulatorischen Rahmen verhindern das leider oft. Hier kann man aber eben durch Dialog und auch Perspektivwechsel Verständnis und Lösungen schaffen. Und deswegen engagiere ich mich sehr dafür.
Und du unterstützt ja auch uns, Medical Mountains, als Cluster. Warum ist dir denn dieser Blick über den eigenen Tellerrand auch so wichtig?
Naja, wir haben hier eine komplexe regulatorische Landschaft und mit dieser Vielfalt an Anwendungen und Kombinationen und Auslegungen kann man eigentlich nur im Verbund agieren, um alle Varianten der möglichen Sichtweisen und Probleme zu verstehen und eben auch verflochtene Lieferketten oder für kleinste und mittelständische Unternehmen die richtigen Blickwinkel auf die regulatorische Landschaft zu haben. Und auch diese Erzeugung von Schwarmintelligenz und Ideen kann man nur über den Austausch, wie man sich Problemen sinnvoll nähern kann, erzeugen und für alle Seiten dann auch positiv gestalten. Das heißt, wir brauchen hier auch eine konkrete und praxisnahe Rückmeldung in die Politik hinein, die diese Gesetzgebungsverfahren begleitet.
Und das sucht ihr dann auch über solche Verbunde.
Genau.
Weiten wir die Perspektive bewusst mal weg vom persönlichen Blick und den Leidenschaften. Man darf es ja durchaus auch eine Leidenschaft nennen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hin zum wirklichen Gesetzgebungsprozess. Wir stehen jetzt ganz zu Beginn des politischen Prozesses rund um die MDR-Revision. Warum ist denn frühe Klarheit in dieser frühen Phase der Verhandlungen über den Vorschlag für die Industrie essentiell? Also warum sollte man sich unbedingt jetzt schon auch mit dem Entwurf zur MDR 2.0 beschäftigen, auch wenn nicht feststeht, was am Ende wirklich dabei rauskommt?
Naja, der Entwurf setzt jetzt im Prinzip die Grundgesamtheit, die im Trilog dann via Parlament und Rat verhandelt wird. Und das kann dann nur noch justiert werden. Das heißt, die vorliegenden Inhalte sind die, um die es geht. Alles, was jetzt nicht reinkommt, ist dann auch nicht mehr Verhandlungsmasse. Und man kann später dann eben auch keine Grundsatzfragen mehr klären. Deswegen ist es jetzt so wichtig, sich früh klar zu positionieren, was von enormer Wichtigkeit ist, was jetzt in diesem Entwurf steht, um zukünftig dann auch Versorgung zu gewährleisten und immer wieder Innovationskraft zu erzeugen und zu alter Innovationskraft zurückzukommen. Das führt zu Planungssicherheit und eben auch zu Investitions- und Produktentscheidungen.
Und wenn wir uns den Entwurf jetzt genauer anschauen, dann gibt es ja durchaus Punkte, die man als echte Fortschritte bezeichnen kann, also echte Wins. Auch auch für unsere Unternehmen. Und man erkennt am Wortlaut spezieller Änderungen, dass auch Tuttlingen und seine Unternehmen wirklich gehört wurden. Wo erkennt man denn das im Entwurf oder auch ernsthaft den Versuch, Risiko und regulatorischen Aufwand wieder enger zusammenzubringen?
Ja, also wir sehen durchaus bei den Low-Value-Aufgaben eine deutliche Entlastung, dass wir wirklich eine Entbürokratisierung an einigen Stellen finden und hierbei der Fokus eben auf Risikotreiber liegt. Beispielsweise im Artikel 2, Definition 48, wird das Äquivalenzprinzip eingeführt, was deutliche Entlastung bei klinischen Daten bringen könnte. Oder eben auch die Definition in 72 für Well-Established Technology in Kombination mit Artikel 52 würde deutliche Entlastung bringen im Konformitätsbewertungsverfahren, wenn anerkannte Produkte eben auch eine Risikoklasse niedriger in ihrem Konformitätsbewertungsverfahren gehandhabt werden können. Im Artikel 52 werden halt die Produkte der Klasse 1R nicht mehr notwendigerweise mit einer Einbindung einer benannten Stelle versehen. Das heißt, einfache chirurgische Instrumente, die wiederverwendbar sind, können in Eigenverantwortung am Markt zur Verfügung gestellt werden. In dieser Weise sind eben durchaus Entlastungen zu erwarten. Wir haben auch mit dem Artikel 52a für die Orphan Devices und die Breakthrough Devices eigentlich einen guten Fortschritt, der jetzt im neuen Entwurf steht, um verhältnismäßige Zulassungsverfahren zu erwirken über Expert Panels. Hierbei können wir dann Orphan Devices auch über eine durchaus ganz einfache Route in Verkehr bringen, um Nischenprodukte wieder verfügbar zu machen. Auch Artikel 52b zur Digitalisierung von Einreichungen ist ein unheimlicher Fortschritt, um einfach auch den Papierberg abzubauen und sich wirklich auf Inhalte zu konzentrieren, statt auf Dokumentlenkungsverfahren. Artikel 56 ist ein regelrechter Paradigmenwechsel, da können wir auch später dann nochmal was Detaillierter zu sagen. Aber die Zertifizierung so zu reformieren, dass zertifizierte und konforme Sachverhalte nur nach GAP getrieben analysiert werden, also in begründeten Fällen, das könnte auch wirkliche Entlastung schaffen, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, weil deren Qualitätsmanagement und Produkte sich nicht so rasant und vielfältig verändern wie jetzt in großen Unternehmen, sodass eben nicht die jährliche Notwendigkeit ist, eine vollumfängliche Rezertifizierung durchzuführen. Ja, hier werden dann Trigger aus dem Post-Market Surveillance verstärkt genutzt, um zu gucken, wo müssten wir eigentlich nochmal in die Konformität hineinschauen. Und damit haben wir auch mehr Chancen, über diese Mechanismen wirklich problematische Sachverhalte zu behandeln. Das zahlt insgesamt eigentlich auf die Verhältnismäßigkeit und auch die Effektivität der Surveillance-Aktivitäten ein. Besonders auch Artikel 61 stellt eine deutliche Erleichterung dar, dass wir eben mehr nicht-klinische Daten berücksichtigen könnten. Es ist kein Sonderfall mehr, dass 6110 zu sehen ist. Er muss berücksichtigt werden und stellt damit wirklich die Möglichkeit, dass wir auch Daten von generischen Produktgruppen heranziehen können. Wir haben verschiedene Verbesserungen im SSCP und PSUR-Handhabungen, das was wirklich eine administrative Erleichterung darstellt. Also insgesamt erhoffen wir uns auch damit einen verbesserten Einsatz von Kapazitäten bei benannten Stellen, um hier auch in den Verfahren wieder schneller zu werden.
Ja, ich sehe schon, da kommt eine ganze Flut an positiven Sachen. Das sprudelt gerade nur so aus dir raus. Das heißt prinzipiell also wirklich viel positive Veränderung, die zur Entlastung führt. Du hast gesagt, vor allem auch im Low-Value, also im Niedrigrisikobereich, was wirklich ein zentraler Hebel ist, der eben zu Vereinfachungen und auch Einsparungen führen kann. Ich würde gerne auf ein paar Punkte ein bisschen genauer eingehen, dass unsere Hörer das auch ein bisschen besser verstehen. Ein zentraler Hebel, du hast es erwähnt, um Risiko und Aufwand besser zusammenzubringen, ist die Frage der Evidenz. Und da sehen wir auch einen echten Paradigmenwechsel, gerade eben in Bezug auf klinische versus nicht klinische Evidenz. Vielleicht kannst du das den Hörern kurz erklären, was das bedeutet und was ist denn hier dieser wichtigste Fortschritt?
Also wir können für Produkte auch immer nicht klinische Daten schon heranziehen, um Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu belegen. Und der wichtigste Fortschritt ist hier, dass relevante Daten für diese Produkte in der Verifikation und Validierung gegen die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen explizit in Annex 2 erweitert werden, um nicht klinische Daten, die aus In-vitro-Studien kommen, aus Ex-vivo-Studien, In-silico-Testing oder Computational Modeling. Das sind alles Verfahren, die jetzt explizit im Rechtsakt stehen, die anzuerkennen sind für eine Sicherheits- und Leistungsbewertung eines Medizinproduktes. Und eben unter der Ausweitung des Artikels 61 hier diese Sicherheit und Leistung auch allein auf Basis nicht klinischer Daten zu berücksichtigen, weil Artikel 61.10 immer zu berücksichtigen ist, das ist etwas, was einen kleinen Paradigmenwechsel darstellt. Es ist kein Ausnahmefall mehr, nur mit nicht klinischen oder präklinischen Daten Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu erzeugen und darzustellen. Auch die historische Markterfahrung wird als stärkerer Baustein in dem Kontext mit möglich.
Und um das mal in ganz einfache Worte zu fassen für jemanden, der sich jetzt vielleicht mit diesen Fachbegriffen noch nicht ganz auskennt, das heißt, ich muss nicht immer eine klinische Studie an Patienten machen, sondern ich kann andere klinische Daten ranziehen, um mein Produkt zuzulassen. Kann ich das so sagen?
Naja, die klinischen Daten als solche sind ja klar definiert.
Ja.
Ja, also wir haben Daten aus dem Post-Market Surveillance, also aus der Marktbeobachtung. Was ist mit den Produkten, wenn sie in Verkehr gebracht wurden? Was bekommen wir dort für Feedbacks? Wir haben natürlich auch echte klinische Studien. Das sind alles Sachen, die aus klinischen Daten, auch Literaturrecherchen sind klinische Daten. Was wir jetzt aber können, ist aus vorangegangenen Studien, die nicht klinisch sind, also nicht in einem klinischen Setup analysiert und aufgenommen wurden, Sicherheit und Leistungsfähigkeit abzuleiten. Das heißt, wir haben eine Reihe von Tests im Labor, die schon darstellen können, dass beispielsweise keine gefährlichen Substanzen aus einem Medizinprodukt herauskommen im Rahmen der Biokompatibilität. Das findet ja nicht in einer Klinik statt, deswegen sind es präklinische Daten. Und auch gänzlich nicht klinische Daten, wie jetzt beispielsweise In Silico-Testing, also digitale Modellierung.
Simulierte Umgebungen.
Genau. Das anzuerkennen für den Beleg von der Erfüllung Sicherheits- und Leistungsanforderungen, das war zuvor relativ schwierig und wird jetzt aber explizit mit anerkannt.
Das heißt, die MDR 2.0 geht da auch mit dem technologischen Fortschritt mit.
Ja.
Ein anderer Paradigmenwechsel zeigt sich auch, das hast du auch vorher kurz angedeutet, beim Thema Well-Established Technologies, also bei Technologien, die seit Jahren sicher im Markt im Einsatz sind. Warum ist denn jetzt diese gesetzliche Verankerung dieser Definition von Well-Established Technologies so wichtig und was macht sie politisch auch so wertvoll in dem ganzen Spiel der MDR 2.0?
Naja, die Produkte, die bereits lange Jahre am Markt sind, also Well-Established heißt ja gut etablierte Produkte, sind eigentlich häufig die Grundlage für die Bestandssicherung und Versorgung. Das heißt, wir haben bereits langjährige Erfahrung am Markt und die Anerkennung dieser etablierten und sicheren Technologien als eigenständige Kategorie war im Artikel 2 der MDR jetzt auch vorgesehen als Definition und nicht als Liste. Das heißt, wir kommen weg von starren Produktlisten und hin zu proportionalen und auch übertragbaren Anforderungen, die es uns jetzt ermöglichen, auch weitere Produkte mit in diesen Scope der gut anerkannten Technologien aufzunehmen. Was jetzt besonders wichtig ist, ist hier die Umsetzungstiefe und Kriterien für eine Anerkennung dieser Produkte noch näher zu definieren. Es ist noch keine automatische Entlastung für niedrige Risikoklassen vorgesehen. Das heißt, auch da sollten wir weitere Bestrebungen vornehmen, dass nicht nur hochklassige Produkte wie Klasse 2b implantiert oder Klasse 3 eine Well-Established Technology sind, auch deutlich einfachere Produkte, sind seit Jahrzehnten, teilweise seit Jahrhunderten schon in der klinischen Verwendung. Und das würde für uns heißen, dass wir wirklich einen inhärenten Konformitätsbeleg schon haben, weil sie schon so lange im Markt gut funktionieren.
Und die Definition an sich schließt ja aber keine Risikoklassen aus. Also da ist ja auch der große Unterschied. Davor gab es Well-Established Technologies schon, wie du gesagt hast, mit solchen starren Produktlisten. Aber eben nur für diesen höheren Risikoklassenbereich. Die Definition schließt die niedrigen nicht aus. Trotzdem fehlt euch im Entwurf da noch ein bisschen die Operationalisierung, also tatsächlich, dass ich es nutzen kann, auch für die niedrigen Risikoklassen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also die Definition selbst ist offen für alle Risikoklassen, aber die späteren Klauseln zur Anwendung der Well-Established Technology berücksichtigt im Moment nur Klasse 2b und Klasse 3 Produkte. Das heißt, die Umsetzungsvorgaben sind noch nicht für niedrigklassigere Produkte beschrieben.
Okay, vielleicht kommen wir dann nachher auch bei der Nachjustierung noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber bevor wir zu diesen Punkten kommen, bleibe ich mal bei deiner ganzen Flut von vorher und versuche noch mal aufzugreifen an diesen positiven Veränderungen, gerade auch für das Cluster hier in den Medical Mountains. Wir kommen zwangsläufig also zu einem Produktbereich, der im Alltag der Tuttlinger Medizintechnik extrem präsent ist, der aber regulatorisch mit dem Inkrafttreten der MDR 1.0 stark belastet war, nämlich die chirurgischen Instrumente. Sie gehören zu den am häufigsten eingesetzten Medizinprodukten überhaupt. Und wenn hier regulatorische Anforderungen nicht mehr im Verhältnis zum tatsächlichen Risiko stehen, hat sich das natürlich unmittelbar auf Kosten, auf Verfügbarkeit und letztendlich auch auf die Versorgung ausgewirkt. Warum ist denn die vorgeschlagene proportionale Anpassung der Klassifizierung chirurgischer Instrumente solch ein enormer Erfolg?
Wiederverwendbare chirurgische Instrumente sind von uns als Hersteller so zu validieren, dass sie auch bei erneutem Einsatz am Patienten genauso gut und sicher und leistungsfähig sind wie beim erstmaligen Anwenden am Patienten, also so wie wir es in Verkehr gebracht haben. Das heißt, unabhängig davon, welches Gewebe dieses Produkt berührt, muss es auch bei erneuter Anwendung nach Wiederaufbereitung alle Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen. Und insofern ist der Einsatzort am Körper nicht automatisch High Risk, weil wir ja darlegen können, dass es sich immer wieder zu einem sicheren Produkt aufbereiten lässt. Das heißt, wir haben mechanisch einfache Produkte mit einer langen und sicheren Nutzung im Markt, die wesentlich sind für die Versorgungssicherheit. Das heißt, sie sind wirklich ubiquitär im klinischen Feld eingesetzt. Und es ist keine Grundlage einer Risikoklassifizierung, dass die Art des Gewebekontaktes für diese Produkte relevant sein kann, weil wir eben all diese Verfahren vorher durchführen müssen, um Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu belegen. Wir würden hier deutlich sehen, dass die Versorgungssicherheit dieser Produkte gesteigert ist. Und wir würden auch sehen, dass hier eine Entlastung gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen stattfindet, dass wir aus ehemaligen Hochrisikoprodukten wirklich wieder normale Klasse 1R-Produkte generieren können, weil eben das Zielgewebe nicht mehr essentiell ist, um das Risikoprofil zu definieren.
Das heißt, da kommen wir ja auch ein bisschen wieder zurück zu vor der MDR 1.0, denn vorher waren es chirurgische Instrumente und nur mit der MDR 1.0 wurden manche eben hochklassifiziert, wenn sie im zentralen Nervensystem zum Beispiel angewandt wurden, auf Klasse 3, was für die Art der Produkte wirklich überproportional war und nicht wirklich umsetzbar und auch tatsächlich Produkte abgekündigt worden sind für diesen Bereich. Ne?
Ja.
Okay, das heißt, ein schönes Beispiel dafür, wie Regulierung auch wieder näher an die klinische Realität rückt.
Auf jeden Fall, wir haben hier wieder eine Konzentration auf echte Risikotreiber, indem wir diese Produkte halt nicht mehr so hoch klassifizieren und auch den Abbau eben von Low-Value Regulatory Tasks, wie man das so neudeutsch nennt, also die Aufgaben, die wirklich keinen Mehrwert für den Patienten bringen. Das heißt, es ist echt ein praktischer Hebel gegen Überregulierung und auch ein konkreter Beitrag zur Versorgungssicherheit.
Und auch eins der Punkte, der unbedingt Must-Haves und Must-Stays im Revisionsentwurf, aber eben einer der vielen Punkte, die wir unbedingt beibehalten möchten. Du hast ja, wie gesagt, vorher ganz, ganz viele schon erzählt. Ich gehe da auch mal weiter. Neben der Klassifizierung ist ein weiterer Kosten- und Ressourcenfaktor die Frage, wie oft Produkte eigentlich vollständig neu bewertet werden müssen. Auch da geht der Entwurf ja jetzt an diesen großen Kostentreiber. Du hast es eingangs auch schon erwähnt und er schlägt den Wegfall fester Rezertifizierungszyklen vor und schafft eigentlich sozusagen diese 5-Jahres-Rezertifizierungslaufzeit ab und geht hin zu einem risikobasierten Ansatz mit möglichen Periodic Reviews. Das heißt, eine Rezertifizierung ist dann nur noch bei, und so nennen sie das, duly justified grounds notwendig. Warum ist diese Veränderung so wichtig und so relevant?
Das ist eigentlich ein wirklich dringend notwendiger Paradigmenwechsel. Denn als compliant zertifizierter Zustand, sei es ein Qualitätsmanagementsystem oder ein Produkt, muss nicht ohne Trigger nochmal als compliant zertifiziert werden. Andernfalls würde ja die Zertifizierung fortwährend in Frage stehen und damit die Zertifizierung selber ad absurdum führen, da sie ja belegt, dass dieser Zustand konform ist. Mhm. Wir haben darauf hingearbeitet, dass das, was bereits als rechts- und normkonform bestätigt ist und unverändert ist, nicht erneut dies bestätigt bekommen muss. Nun wäre es im Zuge der Internationalisierung auch nötig, dies in andere Instanzen zu transportieren. Wesentlich wäre hier auch eine Gap-getriebene Prüfung, wenn Änderungen im Rechts- und Normenrahmen eintreten oder der zertifizierte Zustand sich andersweitig verändert hat. Dadurch sollten aber nicht alle anderen bestätigten, unbeteiligten Prozesse und Produkte in Frage gestellt sein. Das kann zu einer deutlich höheren Planungssicherheit führen, zu weniger Wiederholungen und mehr Risikofokus. Wir können dadurch Ressourcen deutlich sinnvoller einsetzen und wir können auch einen großen, unnötigen Kostentreiber der MDR strukturell umgehen, indem wir ständige Überwachung ja sowieso durchführen, mit Hilfe der EUDAMED beispielsweise. Also wir gehen sowieso in eine kontinuierliche Konformitätsbewertung, weil wir ganz andere Oberflächen zur Verfügung haben, um die Produkte im Markt auch zu beobachten.
Und ich wollte gerade sagen, die ganze Post-Market Surveillance, die Überwachungsaudits, die laufen ja sowieso. Also eigentlich ist ja eine ständige Überwachung gegeben, nur diese Rezertifizierung fällt in dem Fall weg. Welche Gefahr steckt denn trotzdem vielleicht in diesem Begriff duly justified grounds, der für mich irgendwie noch ziemlich unklar ist?
Das geht mir genauso. Es ist eigentlich unabsehbar, was die jeweiligen Beteiligten hier auslegen und in der Umsetzung dann auch argumentieren. Ich sehe hier echt viel Konfliktpotenzial, insbesondere zwischen Herstellern und benannten Stellen. Diese Formulierung hilft uns irgendwie genauso wenig weiter wie give utmost consideration. Wie rechtsverbindlich ist das und wie viel Planungssicherheit gibt es denn in Unternehmen? Das muss hier dringend präzisiert werden und damit es hilfreich wird. Ansonsten können wir auch den umgekehrten Effekt haben und zu unnötig viel Ombudsverfahren führen.
Weil die benannten Stellen festlegen, letztendlich, was diese duly justified grounds sind. Also auch ohne Vorgaben arbeiten, sondern das individuell entscheiden können?
Im Moment ist nichts Näheres festgelegt. Wir werden warten, wie sich das dann entwickelt. Also okay. Weitere Rechtsakte bzw. mitgeltende Dokumente sind dort nötig, um das auch mal in Leitplanken zu setzen, die für uns greifbar sind.
Und die dann auch harmonisiert wirklich für ganz Europa greifen. Ja. Mhm. Ja, und wenn wir den Blick jetzt noch weiter in den Produktlebenszyklus richten, dann landet man eben zwangsläufig bei der Frage der Post-Market-Phase, also die Nachmarktbeobachtung, die ja auch wichtig ist, um das Produkt regelmäßig zu überwachen. Ein Bereich, der im Alltag auch enorm wirkt, meiner Meinung nach, ist die Post-Market-Surveillance-Berichtslogik. Siehst du hier Verbesserungen im Revisionsvorschlag?
Deutlich. Das Post-Market Surveillance ist deutlich stärker risikobasiert gedacht. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, dass Intervalle sich strecken können bei stabilen Risikoprofil. Das SSCP ist deutlich fokussierter und es findet deutlich weniger Parallel- und Doppeldokumentation statt. Das heißt, wir haben zum Beispiel nur noch eine Version für Anwender oder Well-Established Technologies brauchen dieses Dokument gar nicht. Das ist ein ganz klares Signal. Mehr Dokumentation führt nicht automatisch zu mehr Sicherheit. Das ist auch das, was geboten ist. Es wird im Moment noch ein wenig unterschätzt, welche Dynamik und auch Transparenz sich in Zukunft durch die verbindliche Nutzung der EudaMed im Bereich PMS entwickeln wird. Hier kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das dann zu weiteren Iterationen im Rechtsrahmen kommt, weil man dann doch feststellt, dass selbst mit den jetzigen Erleichterungen eine Doppeldokumentation entsteht. Und das ist aber ein Blick in die mittelfristige Zukunft. Das heißt, es sollte uns jetzt darüber nachdenken lassen, ob wir diese Szenarien personaltechnisch umsetzen können, weil leider auch durch die schleppende Realisierung der EudaMed die Community auf dem Ohr ein bisschen abgestumpft ist. Das heißt, es kann echt kritisch werden und ich sehe auch wirklich Potenzial zu Engpässen in der Abarbeitung vieler gleichzeitiger eintreffender Rückmeldungen, die durchaus dann live in der Welt getrackt werden. Also man sollte nicht unterschätzen, dass eben dann auch so ein CE-Produkt weltweit zirkuliert und dort Rückmeldungen durchaus entstehen können.
Ich würde jetzt aber auch ganz gern, weil wir natürlich jetzt auch schon manchmal das Aber drin haben, also wir sprechen über positive Aspekte, haben aber durchaus bei manchen Dingen auch Bauchschmerzen bzw. Fragezeichen, wie geht es denn weiter? Deshalb würde ich ganz gerne natürlich auch über Punkte des Vorschlags sprechen, wo wir ja wirklich denken, dass die Praxistauglichkeit vielleicht noch nicht ausreichend bedacht ist oder dass das Ganze nicht ausreichend zu Ende gebaut ist. Aber bevor wir darüber übergehen, habe ich irgendwas vergessen, wo du sagst, das ist so positiv, das möchte ich unbedingt noch erwähnen?
Naja, also das hier ist jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Das heißt, wir haben jetzt 1,5 Monate Zeit gehabt, uns den Entwurf wirklich mal anzuschauen und konkret rauszufiltern, was uns jetzt augenfällig ist. Mit allen weiteren Dokumenten und wird hoffentlich noch mehr Klarheit geschaffen. Aber wir haben viele Punkte, an denen wir sehen, wir sind gehört worden mit einer realitätsnaheren, risikobasierteren Umsetzung von einem Rechtsakt, der die gesamte Europäische Union beeinflussen wird.
Das heißt, da sind natürlich auch noch weitere positive Punkte drin, aber wir haben uns jetzt so ein bisschen drauf beschränkt, was sind denn so die großen Wins für uns, wo wir jetzt sofort sehen, wow, das geht absolut in die richtige Richtung.
Ja.
Dann wollen wir aber tatsächlich mal auf die Punkte schauen, bei denen aus Praxissicht nachgeschärft werden muss. Wenn zum Beispiel jetzt nicht klinische Evidenz stärker anerkannt wird, ist die Substitutionslogik klar? Wüsstet ihr jetzt schon, was zu tun ist, wann klinische Daten wirklich entfallen dürfen?
Ganz ehrlich, nicht wirklich. Aber eben in Artikel 61.1 wird nun endlich mal klar gesagt, dass 61.10 zu berücksichtigen ist und damit nicht mehr nur ein Sonderfall irgendwo im Anschluss sein kann, sondern das ist wirklich enorm wichtig, da Hersteller immer wieder vor dem Dilemma stehen, für etablierte Produkte klinische Daten erwirken zu müssen, wo eine Ethikkommission berechtigterweise dann wieder nach der Sinnhaftigkeit einer klinischen Studie fragt, weil ja keine neuen Erkenntnisse entstehen werden. Hier muss ich doch kurz einen dringenden Querverweis auch noch zu Well-Established Technology machen, da es geboten ist, auch hier Produkte niedriger Risikoklassen zu berücksichtigen. Aber zurück zu Artikel 61, insbesondere Artikel 61.10. Mit den bereits genannten Erweiterungen der Quellen auch für klinische Daten oder für Daten zur klinischen Bewertung in Annex 2 ist schon eine gewisse Anerkennung von weiteren Analysetypen erfolgt. Das ist enorm wichtig und wir begrüßen das auch ausdrücklich. Doch wann 61.10 dann konkret anwendbar ist, also wann Evidenz durch nicht klinische und präklinische Daten hinreichend ist, das muss mal konsentiert sein. Hier muss ich nochmal einen dringenden Querverweis machen, da wir natürlich in einen strukturierten Dialog vorher mit der benannten Stelle eintreten können, um das individuell zu klären. Die wiederum zeigt aber in schöner Regelmäßigkeit eine gewisse Bandbreite der Auslegung in diesem Bereich. Doch dieser strukturierte Dialog im Entwicklungsprozess hilft nichts, wenn der Gutachter oder die Gutachterin in der Konformitätsbewertung anders entscheidet und de novo erhobene klinische Daten sehen will. Das ist leider ziemlich oft der Fall. Also wir brauchen hier unbedingt mehr Rechtsverbindlichkeit zu dem Outcome eines strukturierten Dialogs. Denn schließlich sind das genauso qualifizierte Menschen wie die, die nachher dann auch die Akte Akte bewerten. Das kann nicht einfach später obsolet gesetzt werden, wie wir häufig aber eben erleben. Und häufig leider auch basierend auf Meinung statt auf Evidenz. Also wir brauchen hier generell geltende Kriterien für die hinreichende Evidenz nach 6110. Sonst bleibt die Praxis der benannten Stellen divergent. Und wir haben dadurch das Risiko, dass das Prinzip in Konformitätsbewertungen und Audits immer wieder zurückgedreht wird. Also bitte, liebe EU, schafft harmonisierte Leitplanken und Guidances und eine Verbindlichkeit des strukturierten Dialogs.
Das heißt, man kann zusammenfassen, es braucht eigentlich noch eine ganze Menge an Guidances und an Common Specifications und an Klarheiten und nicht nur für einzelne Artikel, wie ich dich jetzt verstehe, sondern man muss alles auch immer im Zusammenhang mit anderen Artikeln lesen, verstehen, weil du jetzt eben auch den strukturierten Dialog mit eingebracht hast. Ganz schön komplex, die ganze Geschichte. Wenn wir über Evidenzanforderungen sprechen, dann stellt sich für mich auch unmittelbar die Frage, was mit Produkten passiert, die zwar sicher waren und sind, aber den aktuellen Anforderungen nicht mehr standhalten konnten. Und zwar nicht, weil sie nicht sicher sind, sondern weil die Anforderungen zu hoch waren, es zu kostspielig gewesen wäre und dann abgekündigt wurden. Gerade im Bereich der Orphan Devices war das ja oft für die Unternehmen sehr schmerzhaft, diese Produkte auch abkündigen zu müssen. Denn eigentlich wäre der klinische Bedarf da und sicher sind sie auch. Jetzt zieht die MDR-Revision ein Grandfathering für Bestands-Orphan Devices vor. Reicht es, auf Bestandsprodukte zu schauen, die heute noch am Markt sind?
Naja, erstmal möchte ich kurz relativieren, dass gar nicht gesagt ist, dass sie den Anforderungen nicht standhalten. Vielleicht ist einfach der Zulassungsaufwand zu hoch gewesen, dass es eben wirtschaftliche Risiken erzeugt hätte, diese weiter im Markt zu führen. So ist es zumindest in meiner Wahrnehmung. Nein, es müssen unbedingt auch MDR-bedingt abgekündigte Produkte mitgedacht werden. Und auch hier nochmal ein kleiner Abstecher zu Well-Established Technology. Eine Zulassung als Well-Established Technology für solche doch relativ kurzzeitig abgekündigten Produkte ist ebenfalls in Betracht zu ziehen. Wie gesagt, der Marktaustritt ist hier nicht aufgrund von Sicherheitsproblemen erfolgt, sondern er war deutlich schmerzlich wegen anderen Gründen vorgenommen worden. Der klinische Bedarf besteht ja weiterhin. Mhm. Und es ist nicht sinnvoll, dies durch fragmentierte Sonderzulassungen pro Produkt zu fixen in einzelnen Ländern. Das führt bei mehr als 2 oder 3 Ländern dann auch das System in der MDR ad absurdum, denn diese sollte ja eine konsentierte Sicherheits- und Leistungsrahmen bieten für alle europäischen Patienten. Was heißt, wir können das nicht als Exit-Strategie über eine nationale Anerkennung lösen, wie das Wort Sonder in Sonderzulassung ja auch schon sagt, selten oder besonders. Das heißt, wir brauchen ja auch Rückkehrpfade zur sicheren Versorgung. Vor allem für Nischenprodukte, für Well-Established Technology ist das dringend nötig, auch bereits abgekündigte Produkte wieder den Markteintritt zu ermöglichen, die bereits unter MDD lange sicher eingesetzt wurden. Das ist zwar eine steile These, aber ich behaupte jetzt mal, dass durch den Wegfall vieler Produkte deutlich mehr Menschen Schaden zugefügt wurde, als in der Weiterverwendung der Produkte, die unter den Maßgaben der MDD zertifiziert waren.
Ja. Ganz bestimmt. Heißt zusammenfassend, aktuell, so wie es jetzt vorgesehen ist in der Revision, bestandsoffen Devices über das Grandfathering zu überführen und weiter am Markt zu halten, reicht nicht aus, sondern es muss ausgeweitet werden auf Produkte, die auch schon abgekündigt wurden. Zum Beispiel über den Weg der Well-Established Technologies oder auch über ein spezielles Verfahren dann auch wieder auf den Markt zu bringen. Weil wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, die Sonderzulassung, und ich weiß das von vielen Unternehmen, die haben das tatsächlich in vielen Mitgliedstaaten gemacht. Und wie du sagst, es führt die MDR eigentlich ad absurdum, weil die Produkte waren ja trotzdem nachgefragt und die Mitgliedstaaten haben gesagt, ja, die sind sicher. Also warum dann nicht einen Pfad entwickeln, um die wieder reinzubringen?
Das ist durchaus notwendig, weil der Bedarf einfach da ist und weil diese Produkte eben lange und sicher angewandt wurden. Das heißt, dieses Fenster für Well-Established Technology war lange viel zu klein. Und das schlägt sich auch auf Orphan Devices, also Nischenprodukte, nieder. Dadurch, dass wir die bereits vorhandenen Markterfahrungen mit als Sicherheits- und Leistungsbelege nun anwenden können und für viele andere Produkte die Well-Established Technology auch wieder ermöglichen können, ist das wirtschaftliche Risiko nicht mehr so groß, was damals zu einer Abkündigung geführt hat. Und man könnte dem noch bestehenden Bedarf auch wieder nachkommen.
Jetzt stehen wir ja und auch du durch deine Aktivitäten mit vielen Unternehmen im Austausch. Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, eine persönliche Einschätzung generell für die Masse an Unternehmen, die wir hier haben. Siehst du die Chance, dass solche Produkte tatsächlich den Weg zurückfinden?
Ja, und ich sehe auch die Notwendigkeit.
Das fasst gut zusammen und das lassen wir so stehen. Ist nämlich sehr, sehr wünschenswert. Ja, aber Thema Versorgungssicherheit, da sind wir eigentlich gerade schon beim richtigen Thema angekommen, beziehungsweise auch Krisenvorsorge, eben solche Produkte haben gefehlt. Jetzt wird in den Artikel 10a in der Revision ja sogar noch stärker eingegriffen. Kannst du uns kurz erklären, also einmal für unsere Hörer, was ist denn der 10a und was sich hier ändert, also positiv wie negativ, und schaffen wir dadurch echte Krisenvorsorge oder ist es eher ein Bürokratielevel, ein neues?
Also der Artikel 10a dient dazu, dass wir Produkte, die den Markt verlassen sollen, also abgekündigt werden sollen oder absehbar Lieferengpässe haben werden, mindestens 6 Monate vorher, in begründeten Fällen auch kurzfristiger, unsere zuständigen Aufsichtsbehörde anzeigen müssen, damit diese Erkenntnis oder diese Meldung dann in Europa verteilt werden kann. Mhm. Und die Hersteller müssen dazu vorab eine Analyse durchführen, ob es sich bei diesem Produkt potenziell um ein Produkt handelt, was eine Gefährdung für den Patienten oder für die öffentliche Gesundheit darstellen könnte. Das heißt, wir haben ein vorgelagertes Analyseverfahren beim Hersteller, ob ein Produkt aus dem eigenen Portfolio, was abgekündigt werden soll, überhaupt in so ein Risikoprofil fällt. Mit der anstehenden Veränderung gibt es eine positive Sache, nämlich die Idee mit der Liste einer von meldepflichtigen Produkten, die grundsätzlich gut ist. Das heißt, es würde eine Liste zur Verfügung gestellt werden, welche Produkte das grundsätzlich aus Sicht der Europäischen Kommission wären, um auch diese Analyseverfahren deutlich einzuschränken. Die sind nämlich sehr arbeitsaufwendig und man bindet Kapazitäten, die man eigentlich dafür braucht, Produkte verfügbar zu machen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass schon die Bewertung aller Produkte, bei denen eben diese Versorgungsengpässe oder die Einstellung des Vertriebs drohen, hinsichtlich ihrer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit eine erhebliche Arbeitsbelastung mit sich bringen. Und von diesen müssen unserer Erfahrung nach weniger als 2% gemeldet werden. Das heißt, die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten wenden sich danach unserer Meldung mit Fragen an uns zu diesem Produkt. Und das findet zuweilen erst 8 Monate, nachdem wir gemeldet haben, statt.
Ja, da wäre die Krise ja schon längst da.
Ja, also das Produkt ist dann meistens schon gar nicht mehr verfügbar. Und dann kommen sie mit grundsätzlichen Fragen. Das heißt, wir halten diese Vorgehensweise eigentlich für komplett dysfunktional, da sie eben nicht in der Lage ist, Engpässe rechtzeitig zu verhindern. Und der aktuelle Entwurf verlangt überdies auch noch die Weitergabe von sensiblen unternehmensinternen Informationen, die wir wirklich nicht verorten können als etwas, was wir nach außen geben wollen würden. Wie beispielsweise Engpässe im
Lieferkette.
Genau. Okay. Oder eben auch Produktionskapazitäten. Außerdem ist eine Begründung für Lieferengpässe in der Regel nicht 6 Monate im Voraus möglich, da in diesem Zeitraum höchstwahrscheinlich alternative Lieferungen organisiert werden, wenn der Lieferengpass überhaupt so viel früher bekannt ist. Eine Einstellung der Lieferung ist nicht unbedingt eine externe Entscheidung und muss dem Unternehmen obliegen, wann zum Beispiel ein Produkt auch abgekündigt wird. Die konkrete Anforderung, bestimmte Risiken und Gründe aus der Lieferkette oder der Produktionskapazität mitzuteilen, ist wirklich im Moment rechtlich fragwürdig. In Bezug auf Punkt 4 und 5 des Paragraph 10a wird sogar gesagt, dass eben Anwender und Gesundheitseinrichtungen die Möglichkeit haben sollten, potenzielle Engpässe bei kritischen Produkten zu melden. In der Regel werden die auch eigentlich vorab informiert, dass ein Produkt abgekündigt wird. Und die EudaMed ermöglicht es halt, uns Herstellern auch dort ein Abkündigungsdatum einzutragen. Das heißt, hier wäre sozusagen die Behörde und die benannte Stelle durch diesen Eintrag in der EudaMed benachrichtigt, Achtung, da soll ein Produkt den Markt verlassen. Gleichzeitig werden die Anwender informiert, dass das der Fall sein wird. Und wir bräuchten also eigentlich hier die Möglichkeit einer marktbasierten Konsultation via EudaMed für diese kritischen Produkte, die eingestellt werden sollen. Also angezeigt in der EudaMed vom Hersteller und den vollständigen Verzicht auf den Ansatz für Lieferengpässe, weil das nicht realistisch vorhersagbar ist. So wird ein Schuh draus, weil wir dann überhaupt sehen, ob der Markt einen Engpass sieht.
Ich stelle mir das jetzt auch gerade schwierig vor, wenn ich als Unternehmen diese Analyse machen muss. Und ich kenne natürlich meinen Wettbewerb. Ich weiß natürlich, ob ich in einem Nischenbereich unterwegs bin, ob es da viele Anbieter gibt oder nicht. Aber wenn ich jetzt wirklich aus welchen Gründen auch immer, die ich manchmal auch gar nicht ganz alleine beeinflussen kann, abkündige, ich weiß ja nicht, was mein Mitbewerber macht. Das heißt, ich kann ja eigentlich noch davon ausgehen, das Produkt gibt's noch, aber ich weiß ja auch nicht, ob die vielleicht auch abkündigen. Deshalb stelle ich mir diesen ganzen Prozess schwierig vor und vor allen Dingen frage ich mich auch, was wird denn mit diesen Informationen gemacht dann bei Behördenseite? Wie möchte man das dann verhindern? Also was sind die Folgeerscheinungen durch dieses Wissen, das dann vorliegt? mit viel Arbeit und mit viel Zeitaufwand. Aber was wird dann damit gemacht? Und das, da ist für mich noch das große Fragezeichen.
Also uns ist das ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar. Das Einzige, was wir erleben, ist, dass Fragen kommen, warum wir dieses Produkt dann jetzt für die Region so kritisch sehen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, und da muss ich leider ganz kurz nochmal korrigieren, in Anführungsstrichen, wir beliefern ja Zentralleger von Kliniken unter anderem mit Grundinstrumentarium. Es ist nicht einfach vorhersagbar, ob nicht irgendwo eine Anwendung stattfindet, die vielleicht ohne dieses eine Instrument nicht möglich wäre, aber lebensrettend ist. Mhm. Ja, wir haben ja grundsätzliches basales Instrumentarium auch. Wenn wir für so ein Produkt eine solche Analyse machen müssen, kann man das nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einschätzen. Aber alle einzelnen Anwendungsfälle, gerade für Produkte ohne direkten klinischen Nutzen, sind unmöglich abstrahierbar aus dem Markt.
Das heißt, das ist ein enormer Aufwand, diese Analysen zu machen, wenn doch eigentlich der Markt viel besser weiß, was ist für uns wirklich relevant und was wäre für uns dramatisch, beziehungsweise was würde den Patienten gefährden, wenn es nicht mehr zur Verfügung steht.
Ja.
Also ein großes Fragezeichen, 10a, da muss auf jeden Fall nachgeschärft werden, da muss man nochmal ran.
Das ist auf jeden Fall nicht zu Ende gedacht und mich würde wirklich interessieren, das ist jetzt ein Jahr lang schon in Kraft, wie viel tatsächlich an Produkt im Markt gehalten werden konnte durch diesen Artikel.
Die Frage geben wir einfach mal weiter. Also wenn jemand diesen Podcast aus den Behörden hört, das wäre der Auftrag von uns. Wir würden gerne mal wissen, was eben aus dieser Information auch gemacht wurde und ob sie wirklich zur Krisenvorsorge auch sinnvoll beiträgt, weil das ist ja der ursprüngliche Sinn auch dieses Artikels. Es gibt aber auch noch weitere Regelungen, die noch nicht komplett überzeugen, zum Beispiel auch die Aufsicht über benannte Stellen. Da stehen auch noch ein paar Fragezeichen im Raum. Wenn die Aufsicht und neu geschaffene Schiedsstellen für benannte Stellen in den einzelnen Mitgliedstaaten verbleiben, dann fragen wir uns, erreichen wir dann realistisch diese lang ersehnte europaweite Harmonisierung?
Also ich stimme dir in ersterem voll zu und teile auch die anschließende Frage. Das ist meiner Meinung nach noch eine diffuse Konstellation, trotz ausführlicher Abarbeitung im Entwurf. Aber schon diese Tatsache offenbart, dass vielleicht wieder übers Ziel hinausgeschossen wird. Wenn man beispielsweise die Einrichtung der Expert-Panels hier heranzieht, sehe ich das als positives Zeichen. Mhm. Da es dem Bedarf folgt, themenspezifisch Fachleute zu einer Rückmeldung zu befragen und diese dann konsolidiert in für die EU zu haben. Für den größeren Kontext der Ombudsverfahren fehlt es leider noch an Detailtiefe, welche prozessualen Routen dann wie umgesetzt werden sollen. Nur dann kann man sich ein Bild darüber machen, ob das gut ist. Was wir aber schon sehen, es wird ein scheinbar großer Workaround erzeugt, um Fragen zur Klassifizierung etc. zu klären. Und es bleiben die Akteure in Verantwortung, die bis dato auch die Fragen nicht immer klären konnten. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass das Ombudsverfahren für alle beteiligten Instanzen eine zusätzliche Last zu sein scheint. Und insbesondere durch die Dezentralisierung mit dem Risiko, dass einzelne Mitgliedstaaten das dann eben doch anders sehen und nicht wirklich effektiver und schneller agieren. Ich hätte mir gewünscht, dass es eine zentrale europäische Anlaufstelle dafür gibt und dass dann ins Expert-Panel geht und diese dann entweder rechtsverbindlich eine Entscheidung treffen oder dass dann im Expert-Panel die Mitgliedstaaten mit einer verbindlichen Empfehlung, die ja sie nur aus triftigen Gründen nicht folgen dürfen, eine Entscheidung kriegen. Okay. Also hier wird grundsätzlich wichtig, dass die Darstellung des Sachverhalts von dem Expert-Panel auch für den Hersteller des Produktes möglich ist. Das sollte eben nicht von oben delegiert werden können an andere Instanzen. Wenn, dann kann der Hersteller das an seine benannte Stelle delegieren. Aber schließlich zahlen wir ja für das ganze Verfahren. Und dann sollten wir auch default die Möglichkeit haben, das zu präsentieren, was wir an Datenlage haben, um eine Frage zu adressieren. Viel mehr kann man dazu jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, finde ich.
Also auch noch ein Fragezeichen. Ja. Und neben vielen erwartbaren Reformpunkten gibt es einen Punkt oder ein Element im Entwurf, das zumindest mich ein bisschen überrascht hat. Das ist Artikel 17 zum Thema Single-Use Refurbishing. Warum ist denn Artikel 17 zur Wiederaufbereitung und zur Begründung Single-Use auch ein Paradigmenwechsel und warum vielleicht nicht in allen Punkten positiv?
Ja, vordergründig scheint hier ein Paradigmenwechsel im Bereich der Nachhaltigkeit stattzufinden.
Was ja in erster Linie erstmal nachvollziehbar und gut ist.
Wenn man das aus der Perspektive sieht, sehe ich das auch so. Aber der eigentliche Paradigmenwechsel, der hier stattfindet, ist, dass auf einmal Single-Use begründungspflichtig wird. Und das geht deutlich zu tief in die Entscheidungskompetenz der Hersteller hinein. Mhm. Das hat folgenden Hintergrund. Die Entscheidung für eine Einwegausführung eines Produktes ist hinsichtlich spezifischer kritischer Parameter für die fortdauernde Sicherheit und Leistungsfähigkeit im Fall einer Wiederverwendung nun zu begründen. Andernfalls muss es als wiederverwendbares Produkt konzipiert werden. Jedes Einwegprodukt kann dann aber von Dritten vollständig wieder aufbereitet werden, die in diesem Fall zum rechtlichen Hersteller der vollständig wieder aufbereiteten Geräte oder Produkte werden. Das ist eigentlich ein erkenntnistheoretisches Dilemma, da der rechtliche Hersteller ja das Design des Medizinprodukts entscheidet und damit auch darüber, ob es wieder aufbereitet werden kann oder nicht. Die Wahl der Materialien und Konstruktionsmerkmale, die eine Wiederverwendung des Produktes nach entsprechenden Maßnahmen ermöglichen, liegt also beim ursprünglichen rechtlichen Hersteller, der über das erforderliche Know-how hinsichtlich der Materialien und ihrer Zusammensetzung verfügt, um die Wiederverwendbarkeit auch zu gewährleisten. Somit schließt die erforderliche Begründung zur Notwendigkeit der Einmalanwendung aufgrund der genannten Kriterien die Möglichkeit ja explizit basierend auf dem Wissen aus Sicherheits- und Leistungsgründen aus, dass das Produkt wieder aufbereitet werden kann. Sofern also diese dedizierten Informationen, und ich meine hier technische Unterlagen auch im Sinne des geistigen Eigentums des Produkts, nicht an den potenziellen rechtlichen Hersteller der Wiederaufbereitung des gebrauchten Einwegprodukts weitergegeben werden, liegt eigentlich eine Konformitätserklärung auf Grundlage unvollständiger Produktdaten vor, wenn der Hersteller der Wiederaufbereitung angibt, dass keine Auswirkungen auf die Sicherheit und Leistung des Produkts bestehen. Es kann ja sein, dass es neben dem vom ursprünglichen Hersteller erprobten Verfahren tatsächlich weitere gibt, die das ermöglichen. Doch die Grundgesamtheit, auf der ein Legalhersteller das zu entscheiden hat, unterscheidet sich ja bei beiden und soll dennoch die gleichen Sicherheits- und Leistungsanforderungen bedienen. Dann fragt man sich als Hersteller des Einwegprodukts schon, warum man so eine ausführliche Dokumentation machen muss. Also muss konsequenterweise eigentlich Folgendes angepasst werden. Wenn eine Wiederaufbereitung von Einwegprodukten durchgeführt werden soll, muss sichergestellt werden, dass der Hersteller, der dies durchführt, die Sicherheits- und Leistungsaspekte auf der Grundlage derselben Daten wie der ursprüngliche rechtmäßige Hersteller entscheidet und darlegen und nachweisen, warum er zu einer anderen Begründung kommt und das Produkt die Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllt. Die spezifischen Material- und Arbeitsvalidierungsdaten, um diese abweichende Behauptung zu begründen, sind eigentlich mit dem ursprünglich rechtlichen Hersteller auch verfügbar zu machen, da der ja weiterhin auch im Postmarket Surveillance verantwortlich ist, sobald er Kenntnis von einer möglichen Aufbereitung bekommt. Und bei der Rücksendung von solchen Produkten an den ursprünglichen Hersteller müssen wir in der Lage sein, auch Anwendungsfehler unterscheiden zu können, je nachdem, welchen Lebenszyklus das Produkt erlebt hat und die Gründe der Fehler ermitteln. Das alles kann eigentlich nur im gegenseitigen Einvernehmen funktionieren und ohne regulatorische Lücken dann aufzumachen. Man muss eben auch bedenken, dass nicht alle Sicherheits- und Leistungsaspekte den Bedarf für Einwegprodukte erzeugen. Wir haben häufig auch andere Bedarfe, die die Herstellung von Einwegprodukten verursachen. Beispielsweise, weil Verbrauchs- und Investitionsgüter gegebenenfalls unterschiedliche Etats in Gesundheitseinrichtungen haben. Das ist aber ein weites Feld, das wollen wir jetzt nicht aufmachen.
Das heißt, falls der Markt einfach auch etwas anderes fordert.
Genau.
Okay, also auch so ein komplexes Thema, was in sich noch nicht stimmig ist und noch nicht an allen Stellen Sinn ergibt und unbedingt noch mal ein bisschen Nachschärfung braucht. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, also Erfolge, Baustellen, Überraschungen, dann lohnt sich doch zum Schluss jetzt dieses Podcast nochmal der Blick nach vorn. Wir haben hier richtig viele Inhalte besprochen und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Hörer sich zwischendrin vielleicht auch mal kurz verloren hat. Und ich kann euch versprechen, es gäbe noch viel mehr Punkte, über die wir sprechen müssten bezüglich der MDR-Revision, aber das würde diesen Podcast komplett sprengen, weil das wirklich so ein tiefes inhaltliches Thema ist. Aber wenn du jetzt nochmal deine drei persönlichen positiven Punkte nennen müsstest, die im Trilog unbedingt gesichert werden müssen, also die unbedingt drin bleiben dürfen und nicht rausverhandelt werden dürfen. Ganz kurz, welche drei sind das?
Also das Äquivalenzprinzip finde ich absolut essentiell. Die realitätsnahe Anerkennung von Produktrisiken und ihren bestehenden Daten, also über Artikel 61.10 oder die Einstufung chirurgisch wiederverwendbarer Produkte in Klasse 1R, well established technology und orphan devices, das sind alles essentielle Punkte, die wir auf jeden Fall verteidigen müssen, dass das drin bleibt. Auch die Abschaffung von Zertifikatslaufzeiten kann deutliche Erleichterungen bringen. Also das sind wirklich Revolutionen und Evolutionen im Gesetzakt.
Gut, da sind wir ein bisschen bei mehr bei drei, aber das ist auch gut so. Das zeigt nur, dass der Entwurf wirklich prinzipiell positiv ist und da einfach viele wichtige Punkte drinstehen, die wir wirklich halten möchten. Und welche wären diese drei Punkte, die unbedingt nachgeschärft werden müssen, damit sie in der Praxis funktionieren?
Oh, das kann man eigentlich nicht in drei Punkte fassen, weil das auch daran liegt, dass wir noch nicht ausreichend Überblick über die konkreten Implikationen haben bzw. bekommen können. Ich habe ja schon ein paar Hinweise gegeben, doch was ich grundsätzlich mal sagen möchte, es ist an einigen Stellen ersichtlich, dass bestehende Probleme wirklich gelöst werden sollen. Es ist aber auch genauso ersichtlich, dass in anderen Bereichen wieder möglichst komplexe Abläufe aufgebaut werden, um allen Instanzen gerecht zu werden. Das kann zum Showstopper wie bei Artikel 10a werden. Und ich sehe da den Mut nicht, als Europa auch konsolidierende Kompetenz durchzusetzen. Und letztendlich ist der neue Entwurf auch nur so gut wie das, wofür er gedacht war. Bürokratie abzubauen. Mhm. Es gibt aber wirklich den dringenden Bedarf, Guidance zu verbessern, was viel fundamentalere Probleme mit der MDR lösen würde, als das, was wir jetzt schon sehen. Hier muss unbedingt mehr geschehen. Wenn beispielsweise an Produkte ohne direkte klinische Zweckbestimmung im Sinne des ICD-Codes denke oder die Demonstration klinischer Sicherheit und Leistungsfähigkeit für diese Produkte, das sind ganz schön viele. Und wenn ich an massenweise nicht harmonisierte Definitionen denke, die uns in der technischen Dokumentation zu babylonischen Vasallen macht, weil die Kollegen aus der verschiedenen Fachabteilung verschiedene normative Definitionen eines Inhalts heranziehen müssen für ihre Dokumentation, der dann aber wieder nicht deckungsgleich mit dem der MDR ist. Es gibt noch viel zu tun.
Das heißt, wir stehen am Anfang und wir machen weiter.
Ja.
Wir gestalten mit. Ja, liebe Anja, wir konnten, wie gesagt, jetzt nur einen Teil der Revision wirklich in die Tiefe beleuchten. Ich glaube, wir könnten Stunden sprechen über dieses Thema MDR-Revision und vor allen Dingen fortlaufend, weil du hast es auch schon gesagt, wir beschäftigen uns alle mit dem Entwurf, aber das sind ja wirklich viele Seiten. Man muss viel querlesen. Man darf auch nicht die einzelnen Paragraphen nur gesondert verstehen und lesen, sondern da gibt es Zusammenhänge. Das heißt, wir bleiben dran und werden natürlich da auch unser Feedback geben, uns austauschen mit den unterschiedlichsten Unternehmen und da zu einer Position kommen. Bevor wir jetzt aber ganz zum Ende dieses Podcasts kommen, packe ich nochmal einen kleinen Perspektivwechsel ein, weg von Paragraphen hin zu deiner Person. Denn wir haben immer für unsere Podcast-Gäste zum Schluss drei kurze Entweder-Oder-Fragen, um dich besser kennenzulernen. Heißt schon, wie das sagt, du darfst dich eigentlich nur für eine Antwort entscheiden. Lieber klare Regeln ins Detail oder Spielraum mit Verantwortung?
Spielraum mit Verantwortung.
Lieber ein gutes Guidance-Dokument oder ein gleich angepasstes Gesetz?
Das ist kontextabhängig.
Podcast oder Podiumsdiskussion live?
Podiumsdiskussion.
Gut.
Weil Austausch.
Weil Austausch. Schön, so haben wir dich auch noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Ja, Anja, vielen Dank für dieses offene Gespräch und für die sehr klaren Einordnungen aus der Praxis. Hat wirklich Spaß gemacht.
Dankeschön, das hat mir auch Spaß gemacht.
Und die MDR-Revision zeigt ja eins ganz deutlich, es geht nicht um weniger Regulierung, sondern es geht um bessere Regulierung, um Verhältnismäßigkeit, um Versorgungssicherheit und um die Frage, wie Innovation in Europa möglich bleibt. Der Revisionsvorschlag macht schon erstmal sichtbar, dass in der Regulierung anerkannt wird, mehr Dokumentation führt nicht automatisch zu mehr Sicherheit. Anforderungen sollen zunehmend dort ansetzen, wo sich Risiken wirklich verändern. Und das ist eine echt positive Entwicklung. Gleichzeitig ist klar, habe ich auch zu Beginn gesagt, damit diese Fortschritte im Alltag ankommen, braucht es jetzt im weiteren Gesetzgebungsverfahren klare Leitplanken und eine saubere Ausgestaltung. Also da muss auch noch viel zusätzliches Wissen kommen und viel Erklärung kommen. Viele, viele Punkte gehen wirklich in die richtige Richtung, müssen jetzt im Trilog nur noch konsequent zu Ende gedacht werden. Und genau dort liegt jetzt die politische Hebelwirkung. Und klar, genau dort sehen wir auch bei Medical Mountains unsere Rolle als Stimme des Clusters, als Übersetzer zwischen Praxis und Politik und als Plattform für konstruktive Lösungsvorschläge. Deshalb, Anja, auch vielen, vielen Dank für die immer aktive Mitwirkung in diesem Cluster, für den Austausch, den du auch mit den anderen Unternehmen pflegst, den du mit uns pflegst. Denn genau so kommen wir auch zu diesen Erkenntnissen, zu neuen Impulsen, zu einer Schwarmintelligenz, die wir nutzen können, um uns da in gemeinsamer Verantwortung dann auch in diesem Gesetzgebungsprozess mit einbringen zu können. Und euch, liebe Hörer, danke ich auch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann abonniert doch gerne MedTalk on Air, kontaktiert uns. Alle Infos findet ihr unter www.medicalmountains.de. Bis zur nächsten Folge und bleibt im Dialog.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Steckeler. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.